Guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Das letzte Mal haben wir miteinander Gottesdienst gefeiert am Ostersonntag. Und das, was damals gilt, das gilt heute auch noch, oder was damals galt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen. Das hast du schon so wunderbar an den Anfang des Gottesdienstes gestellt heute. Und jeder Tag ist der Tag. Und wir haben damals gehört, dass auf dem Weg von Ostern zu Pfingsten die Juden zählen, dieses Omer-Zählen, dieses Tage-Zählen bis Pfingsten. Und jeder Tag wird bewusst begonnen im Wissen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich freue mich auch, diesen Tag heute Morgen mit euch zu erleben und mit euch ja auch einiges zu bedenken. Und von daher setze ich heute Morgen fort, was der Simon schon auf eine ganz tolle und profunde Weise gestartet hat im März. Wer die beiden Predigten vom Simon noch nicht gehört hat, möge sie nachhören. Ich habe es mir auch gegönnt. Und er hat im März begonnen mit dieser Serie Heimat finden. Es geht euch um diese Ziele, die ihr als Gemeinde habt. 5 Ziele, die uns als Christen ausmachen, für die wir leben. Und soweit ich weiß, Christian, orientiert ihr euch unter anderem auch an diesem Buch vom Rick Warren, Leben mit Vision. 5 Ziele des Lebens, des Menschen. Das hatte er mir auch gesagt. Könntest du dich unter anderem an diesem Buch orientieren? Und so habe ich es rausgesucht und habe wieder hineingelesen. Leben mit Vision. Und Simon hat mit euch das Thema Heimat bedacht. Was bedeutet es, Heimat zu finden, geistliche Heimat in der Gemeinde? Aber vielleicht nochmal, er hat eben gesagt, wir haben diese 5 Ziele und eins davon ist eben Gemeinschaft. Eins davon ist Gemeinschaft, eins davon ist, dass wir einander Heimat bieten und miteinander geistliche Heimat erleben in der Gemeinde. Und er hat dann vom Rick Warren inspiriert, aber vor allem vom Neuen Testament inspiriert, hat er dann darüber gesprochen, dass die Berufung Gottes für uns Menschen unter anderem darin liegt, dass wir in eine Familie hineingeboren werden, in die Familie Gottes. Und wir sind alle Gottes Geschöpfe, aber nicht alle Gottes Kinder. Um Gottes Kinder zu werden, braucht es die Wiedergeburt. Und durch die Wiedergeburt werde ich Teil der Familie Gottes. Und da möchte ich ein Wort lesen. Ich habe einen Text zu Beginn heute aus dem Galater und einen Text nachher zum Abschluss aus dem Epheserbrief. Aber um ein bisschen in Erinnerung zu bringen, worum es beim Simon auch ging, aus dem Galater 3, ab Vers 26. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus aufgezogen oder angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und wenn ihr dann im Kapitel 4 noch etwas weiter lest, dann geht es auch um diese Kindschaft, die wir empfangen haben. Und weil ihr nun Kinder seid, 4 Vers 6, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Damit ging die Reise los und ich möchte heute dieses Thema der Gemeinschaft mit euch etwas vertiefen und da fortsetzen, wo der Simon schon begonnen hat. Möchte jetzt aber nicht so konkret über nur Gemeinde reden, das steht mir vielleicht auch nicht zu, euch jetzt in eure konkreten Gemeindebezüge so hineinzusprechen, sondern möchte über das Phänomen und das Wesen christlicher Gemeinschaft reden und orientiere mich da an einem zweiten Buch, das Simon mir als Hausaufgabe mitgegeben hat, bevor er sich aufmachte nach Papua-Neuguinea. Und das ist das Buch, mit dem ich seit vielen Jahren schon sehr bewusst lebe. Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer. Immer, immer wieder greife ich zu diesem Büchlein, ein sehr starkes, mahnendes, klares Büchlein. Und ich empfehle euch die Lektüre von diesem Buch, Gemeinsames Leben. Und was ich heute Morgen vorhabe, ist, euch einfach so eine kleine Zusammenfassung der Gedanken zu geben, die wir finden beim Bonhoeffer. Letztendlich erlauben wir Dietrich Bonhoeffer auch heute Morgen die Predigt zu halten. Ja, vieles von dem, was wir hier miteinander anschauen, kommt von dem. Aber ich möchte zunächst mal christliche Gemeinschaft von innen nach außen denken mit euch. Gemeinschaft beginnt immer hier, bei diesem Dreieck. Und dieses Dreieck steht für die Einheit Gottes, für die Dreifaltigkeit Gottes. Leben kommt aus Gott. Und Leben ist immer im Plural, immer im Miteinander gedacht und gemacht. Das heißt also, die engste und innigste und perfekteste Gemeinschaft finden wir in Gott, in der Person, in den drei Personen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind. Sagt Gott im Plural und schafft den Menschen im Plural. Aufeinander zu, geschaffen im Miteinander. Das heißt, immer da, wo wir menschliche Gemeinschaft haben, da kommt das aus dieser Mitte heraus. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn wir jetzt aber von christlicher Gemeinschaft sprechen, dann macht sich diese christliche Gemeinschaft fest an dem Christus, die dritte Person, die mittlere Person der Dreieinigkeit. Christus, der aus Gott herauskommt, mit dem Gott sich verschenkt, durch den Gott uns begegnet und durch den Gott uns in seine Gemeinschaft hinein einlädt. Daraus entsteht christliche Gemeinschaft. Und wenn wir von christlicher Gemeinschaft reden, dann ist das zunächst mal das Geheimnis, dass sich um diese Trinität und aus diesem Christus heraus Gemeinschaft mit Gott ergibt. Und ich möchte diesen inneren Kreis mal definieren als meine Gemeinschaft mit Gott, meine Gemeinschaft mit Christus. Christliche Gemeinschaft beginnt in meiner Lebensgemeinschaft mit Christus. In meiner Lebensgemeinschaft mit Gott durch Christus. Das ist das sogenannte Erich-Christentum. Gell, Erich? Er und ich. Christus und ich. Ja, das ist die mittlere Ebene von christlicher Gemeinschaft. Das bin ich und Christus. Christus in mir, mit mir, ich mit ihm. Das ist das Zentrum christlicher Gemeinschaft. Und dann finde ich das aber so toll, dass eben diese Gemeinschaft sich nicht nur auf mich und Christus beschränken lässt, sondern dass sie auch hinauswächst aus dieser Mitte, immer mehr auch in verschiedenen Ebenen wächst aus dieser Gemeinschaft mit Christus und mir auch mehr hinaus. Und christliche Gemeinschaft, das dürfen wir eben erleben, zunächst mal auch in der nächsten Ebene, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, sagt Jesus. Das ist dann über mich hinaus. Nicht nur ich und Christus, sondern wir und Christus. Wo zwei oder drei. Ihr Lieben, das ist die nächste Zelle von christlichem Miteinander. Und diese Zweierschaft ist natürlich eindeutig auch in der Ehe gedacht. Die Familie als diese kleinste Zelle von Gemeinde und Gemeinschaft. Dass wir in unseren Ehen und Familien oder in unseren Zweierschaften und Freundschaften, dass wir in dem auch dieses Geheimnis christlicher Gemeinschaft erleben. Oder darüber hinaus freue ich mich, dass wir es eben auch in Gemeinde erleben dürfen. Nicht nur wir als Familie, nicht nur ich und Christus, sondern wir sind als FCG, als Gemeinschaft regelmäßig unterwegs und erleben christliches Miteinander. Das ist die nächste Ebene von Gemeinschaft. Aber das ist doch so toll, dass wir nicht heute Morgen die Einzigen sind. Das wäre doch furchtbar. wenn nur wir uns hier versammeln würden, wie gut, dass es im Ort in Meran, in Südtirol, noch die ganz vielen anderen Gemeinschaften gibt. Gruppen, die sich genauso aus Christus, aus der Mitte heraus versammeln und treffen und die vielleicht etwas anders sind als wir. Ist doch vielleicht sogar wunderbar, aber wie gut, dass wir nicht nur uns haben, aber Gemeinde, Gemeinden im Miteinander. Ich höre das übrigens auch für uns als Werk, als Missionswerk. Wir haben verschiedene Werke im Land, dass auch wir eine christliche Gemeinschaft sind. Also das hat viele Formen, aber ich bin so froh, dass es dann nicht nur die Gemeinden in unserem Ort, in unserem Land sind, sondern weit darüber hinaus, das ist dann die äußere Ebene, das ist der weltweite Leib Jesu. Das heißt, es sind ich und Christus, das sind wir als zwei oder drei, es ist unsere Gemeinde, es sind die Vielfalt von Gemeinschaften und Gemeinden um uns herum und es ist der weltweite Leib Jesu. Ihr Lieben, das ist doch so großartig, dass wir wissen, dass heute Morgen oder welche Uhrzeit es auch immer gerade ist in Papua-Neuguinea, die Familie Urschitz dort mit einheimischen Christen Gemeinschaft erlebt. Wunderbar, dass wir auch in Ghana Freunde haben. Ich weiß nicht, ob Joe heute Morgen da ist. Die Amoas wollten eigentlich da sein mit dem Bruder von Benjamin. Joe, are you here? He comes later. Okay. Das ist nämlich eine Freude, weil wir den auch in Ghana kennengelernt haben, den Joe. Ich denke an meine Freunde in Russland, die in ganz eigenen Schwierigkeiten gerade sind, der Leib Jesu. Also, das ist Gemeinschaft in diesen kozentrischen Kreisen und da gibt es natürlich immer das Gegenüber. Es gibt immer mich und den anderen und ich habe da zwei Arten von Gesichtern mal mir vorbereitet. Es gibt immer das Gegenüber. Ja, in dieser Gemeinschaft gilt es, dass wir uns zu zweit, zu dritt begegnen. Christliche Gemeinschaft, wie funktioniert das jetzt? Und dem möchten wir etwas nachgehen. Aber vielleicht, um das Bild noch etwas zu ergänzen, dieses Miteinander, vielleicht auch gerade als Gemeinde. Mache ich doch mal hier einen Kreis in grün und da haben wir euch dann als Gemeinde drin, denn das ist ja das, was euch gerade besonders beschäftigt. Gemeinde. Was ist Gemeinde für eine Gemeinschaft? Es ist eine Glaubensgemeinschaft. Wir teilen Glauben. Da wird miteinander angebetet, da wird miteinander Wort Gottes gehört, da wird gebetet, da wird Abendmahl gefeiert, da wird unser Glaube an Christus zelebriert. Da richten wir uns gemeinsam auf diese Mitte aus und definieren uns immer wieder neu rund um diese Mitte. Gemeinde ist Glaubensgemeinschaft, gar keine Frage. Gemeinde ist aber dann auch noch mehr, es ist eine Lerngemeinschaft. Wir sind in eine Gemeinschaft hineingestellt, damit wir reifen, ist so dieses Ziel auch der FCG. Wir wollen Heimat bieten, damit Menschen wachsen und reifen. Wir lernen, wir haben alle eine Menge zu lernen. Und dafür sind wir in die Gemeinschaft hineingestellt, um zu reifen und zu wachsen. Es ist eine Lerngemeinschaft, es ist aber auch eine Dienstgemeinschaft. Das heißt, wir sind hineingestellt, damit jeder sich mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, einbringt und die anderen beschenkt, damit wir einander dienen und damit die Vielfalt zum Tragen kommt. Dienstgemeinschaft. Und dann ist es aber auch eine Zeugengemeinschaft. Eine Zeugengemeinschaft an dem, wie wir miteinander umgehen, an dem, was wir darstellen, sollen wir auch der Welt Zeugnis sein. Wir sind hineingestellt in diesen Missionsauftrag miteinander. Und zwar jede Art von Gemeinschaft dient dazu, dass sie nach außen hin etwas ausstrahlt. Das ist Ziel, dass diese Gemeinschaft etwas ausstrahlt. Glaubensgemeinschaft, Lerngemeinschaft, Dienstgemeinschaft, Zeugengemeinschaft und ich tue. Und noch eins hinzu, Lebensgemeinschaft. Wir teilen Leben miteinander. Nun, das ist zum unterschiedlichen Maß wahr. Als Gemeinschaft, als Gottesdienstgemeinschaft und Gemeinde ist das oft nur bedingt wahr. Als Arbeitsgemeinschaft, zum Beispiel in einem Missionswerk, wo man tatsächlich tagtäglich miteinander Aufgaben angeht, da erlebt man viel mehr miteinander Alltag. Wir erleben als Gemeinde weniger Alltag miteinander, aber es gibt halt Gemeinschaften, die mehr aus dem heraus auch leben. Und Bonhoeffers Buch ist aus so einer Erfahrung heraus entstanden, aus einem Predigerseminar, das er geleitet hat, einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, da war das mehr der Fall. Aber das macht uns aus. Gemeinschaft. Nun, habe mir das gegönnt, den Bonhoeffer noch einmal zu lesen und zu verdauen. Und er sagt jetzt, es braucht, wenn wir das Wesen von Gemeinschaft, von christlichem Miteinander verstehen wollen, einige wichtige Unterscheidungen. Und ich habe das wesentliche Unterscheidungen genannt. Ich schreibe es nicht hin, weil der Platz fehlt. Wesentliche Unterscheidungen, wenn wir das Wesen von christlichem Miteinander verstehen wollen, sagt er, müssen wir manches unterscheiden. Und er spricht zunächst von Gemeinschaft als Gabe und Aufgabe. Ist jetzt mal auch meine Wortfindung. Aber christliches Miteinander, sagt er zunächst mal, ist ein Vorrecht, ist ein Geschenk. Und was er damit sagt, ist, es ist keine Selbstverständlichkeit. Bonhoeffer erinnert uns daran, dass viele Christen das Geschenk der Gemeinschaft nicht erleben. Und er sagt, Jesus selbst hat einen Großteil seines Lebens in feindlichem Umfeld verbracht. Das Normale für den Christen ist, dass er nicht mit Christen zusammen ist. Das Normale ist, dass wir in einer Welt unterwegs sind, wo wir unseren Glauben nicht teilen können. Und vielen von uns geht das so, in Familie und an Arbeitsstelle. Wir können unseren Glauben nicht teilen. Und Bonhoeffer sagt, das ist das Normale. Es ist ein Vorrecht, wenn wir Gemeinschaft haben, sagt er. Es ist ein Geschenk, es ist eine Gabe, die wir annehmen dürfen. Gabe auch in der Hinsicht, dass er sagt, es ist nichts, was wir machen. Es ist etwas, was uns geschenkt wird. Also es ist Gnade, es ist Geschenk, wenn wir Gemeinschaft erleben dürfen. Und wenn wir sie nicht haben, sollten wir wissen, das gehört zu unserer Existenz als Christen dazu, dass wir auch Zeiten und Orte haben, wo wir Glauben nicht teilen können. Aber er sagt dann eben, es ist nicht nur Gabe, es ist auch Aufgabe. Wir sind hineingenommen in eine Verantwortung. Wir sind hineingenommen, auch als Christen, diese Gemeinschaft bewusst zu nähren, zu leben und unseren Teil auch hinein zu tun. Wie in Glaubensfragen immer. Es fängt mit Gott an, aber es nimmt uns voll mit hinein, sagt er. Und dann macht er eine ganz wichtige Unterscheidung und sagt, wir müssen unterscheiden zwischen christlicher Gemeinschaft als Realität und als Ideal. Und Bonhoeffer sagt jetzt, christliches Miteinander ist eine Realität. Punkt. Wer zu Christus gehört, gehört auch zu anderen Christen. Das ist einfach so. Das brauchst du nicht machen. Du musst auch nicht schauen, dich mit anderen Christen zu verbinden. Du bist verbunden in Jesus. Das ist eine Realität. Und da geht es nicht darum, einen Appell, wir müssen Gemeinschaft machen. Wir müssen Gemeinschaft zulassen. Sie ist da, eine Realität umarmen. Wer zu Christus gehört, der gehört auch zum anderen Christen. Wenn du zur Familie Gottes gehörst, hast du plötzlich Geschwister. Das Interessante darin ist, die meisten von denen hättest du dir nie ausgesucht als Geschwister. Das ist ja so bei Familien auch. Geschwister haben keine Wahl, die werden einfach zusammengestellt. Und auch natürliche Geschwister einer Familie mögen sich nicht immer, aber sie gehören zusammen. Das ist eine Realität. Du gehörst zu Menschen, die du dir vielleicht gar nicht ausgesucht hättest. Und wir müssen lernen, Realisten zu sein, auch im Blick auf Gemeinschaft. Aber er sagt, ideal, wir müssen unterscheiden. Wir haben natürlich Wünsche an unsere Gemeinschaft. Wir haben Erwartungen an unsere Gemeinschaft. Wir haben große Hoffnungen. Und er sagt, das ist vielleicht gar nicht so falsch, aber, und er hat die Gabe von sehr markanten Aussprüchen. Wer seinen Traum von Gemeinschaft mehr liebt als die Realität, zerstört christliches Miteinander, sagt er. Wer seinen Traum von Gemeinschaft mehr liebt, sein Ideal, als die Realität, ist der Erste, der diese christliche Gemeinschaft zerstört. Wir müssen lernen, sie anzunehmen als das, was sie ist. Eine Realität in Christus. Wir sind miteinander verbunden durch Jesus, Punkt. Und dann macht er eine für mich sehr wesentliche Unterscheidung zwischen geistlicher Gemeinschaft und seelischer. Er unterscheidet zwischen geistlicher Gemeinschaft und seelischer Gemeinschaft. Und Bonhoeffer erinnert uns daran, dass wir in Jesus verbunden sind mit dem anderen Christen. Das ist geistlich. Es ist immer eine vermittelte Beziehung durch Christus. Das ist nur etwas, was von Christus herkommt. Der einzige Grund, warum ich zu dir gehöre als anderem Christen, ist Christus. Er sagt aber, dass wir natürlich auch als Menschen uns begegnen und seelisch ist für ihn jetzt das Menschliche. Muss gar nicht nur falsch sein. Aber seelisch ist, dass wir uns als Menschen miteinander verbinden. Und er macht den Unterschied. Er sagt, wir gehören als geistliches Miteinander zusammen durch Jesus. Jesus ist der einzige Grund, aber wir wollen uns natürlich auch gerne miteinander verbinden, unmittelbar. Und bei der seelischen Geschichte, da kommen Sympathien rein und Antipathien. Es ist nun mal so, dass ich den einen mehr mag als den anderen. Das ist seelisch, aber nicht geistlich. Ich mag den einen mehr als den anderen. Er sagt, das ist auch gar nicht falsch. Das macht dich als Mensch aus. Aber die befreiende Botschaft ist, ich muss nicht alle mögen. Ich muss nicht alle Christen mögen, aber ich bin trotzdem mit ihnen verbunden. In Christus. Wir gehören zusammen. Und er sagt eben, wir müssen lernen, auf unserem Weg zu dem anderen Christen immer wieder uns über Christus zu verbinden. Deshalb habe ich bewusst den einen hier, den anderen da gemalt. Wir sind verbunden durch Christus. Und wir wollen seelisch immer gerne den direkten Weg zueinander gehen. Du und ich, wir müssen reden. Am besten auch über Jesus. Und Bonhoeffer sagt, Augenblick mal, vielleicht solltest du mal nicht so viel mit dem Bruder über Jesus reden, sondern mehr mit Jesus über den Bruder. Verbinde dich durch Christus mit dem anderen Christen. Geistliche Gemeinschaft und seelische Gemeinschaft, ein ganz wichtiger Unterschied. Und er sagt, da ist eine der größten Gefahren in christlichen Gemeinschaften, dass wir das eine mit dem anderen verwechseln. Ja, wir sollen uns wohlfühlen dürfen, aber das macht uns noch nicht geistlich verbunden miteinander. Und ob wir uns wohlfühlen oder nicht, wir sind in Christus real miteinander verbunden. Und dann habe ich noch ein weiteres, was ich dazu schreibe, und das ist Distanz und Nähe. Das ist ja so die Frage. Wir würden sagen, für Gemeinschaft, auch für christliches Miteinander, würden wir wahrscheinlich sagen, Nähe ist das, was es braucht. Bonhoeffer hat mir gesagt, Daniel, weißt du, manchmal dient Distanz der Gemeinschaft mehr als Nähe. Und geistliches Miteinander, christliches Miteinander lebt nicht nur von Nähe, weil Nähe auch manchmal mehr seelisch sein kann als geistlich. Sie lebt auch von der Distanz. Heißt aber auch, dass ich verstehe, Christus schafft nicht nur Nähe, Christus schafft auch Distanz. Und das schützt uns auch. Es darf sein, dass ich nicht mit jedem sehr, sehr nah bin. Und ich bin auch mit Christen sehr eng verbunden, die ich nur einmal im Jahr sehe oder gar nicht sehe. Also geistliches Miteinander lebt nicht nur aus der Nähe, ihr Lieben. Und manchmal gerade in einer Gemeinschaft wie einer Gemeinde, einem Team, braucht es immer wieder auch die Disziplin einer gesunden Distanz. eines Respektes, du und Christus und ich und Christus. Es braucht auch da immer wieder die Disziplin einer gesunden Distanz, damit wir geistlich und seelisch nicht miteinander verwechseln. Das sind ein paar, aus meiner Sicht, wesentliche Unterscheidungen, die wir mitnehmen und die wir immer wieder auch prüfen dürfen für uns selbst. Und aus dem heraus möchte ich ein bisschen weitermachen und auch Bonhoeffer zu Wort kommen lassen. Er spricht von Notwendigkeiten. Würde ich da hinschreiben. Notwendigkeiten, und ich würde das Wort Not umschreiben, weil er sagt, wisst ihr, die Not ist ja die Praxis jetzt auch. Wie geht's uns denn mit dem Erleben des christlichen Miteinanders? Und er spricht von Notwendigkeiten. Und ich möchte da zunächst mal hier einige Haltungen oder Erfahrungen benennen. Er spricht von einer notwendigen, und das ist jetzt überraschend, Enttäuschung. Und Bonhoeffer sagt uns, wisst ihr was? Es kann ja sein, dass du auf einem langen Weg in einer christlichen Gemeinschaft keine Enttäuschung erlebst, dann nimm das als Geschenk Gottes an. Für viele ist das gerade zu Beginn ihres Glaubens eine ganz wichtige Erfahrung, wie wunderbar christliches Miteinander sein kann. Aber irgendwann mutet Christus dir auch Enttäuschung zu. Und Bonhoeffer sagt, der größte Segen, der uns Christen passieren kann in unserer Gemeinschaft, ist Enttäuschung durch andere Christen. Warum sagt er das? Weil er sagt, enttäuschende Erfahrungen mit anderen Christen holen uns zurück in die Realität. Sie helfen uns, das Ideal nicht zu vergöttern. Sie helfen uns zu verstehen, dass wir wirklich nur in Christus verbunden sind, aber vielleicht nicht unbedingt seelisch. Sie schaffen vielleicht auch manchmal notwendige Distanzen. Er sagt, Enttäuschung ist eine Erfahrung, um die der Christ früher oder später nicht herumkommen wird. Enttäuschung durch andere Christen. Und viele von uns kennen das. Verletzung. Verletzungen, die wir anderen zufügen und Verletzungen, die man uns zufügt. Und ausgerechnet von Christen ist das zutiefst enttäuschend. Und Bonhoeffer sagt, gut, dass das passiert. Denn es erinnert uns daran, dass wir alles nichts anderes sind als erlöste Sünder. Immer noch in der Lage, einander zu enttäuschen. Und wir sind keine perfekten Heiligen. Enttäuschung, ihr Lieben, wir werden heute Morgen eingeladen, auch die Enttäuschungen unseres Werdegangs als Christen, Enttäuschungen mit anderen Christen zu umarmen und als Gabe Gottes anzunehmen. Und aus dem heraus werden wir nicht nur realistischer, werden vielleicht auch nicht nur geistlicher, sondern wir lernen eben, dass es miteinander auch diese Vergebung braucht. Es geht gar nicht anders, dass christliche Gemeinschaft im Großen genauso funktioniert wie im Kleinen. Woraus lebt meine Gemeinschaft mit Christus? Aus der Tatsache, dass er mir vergibt. Ich habe Vergebung nötig und da, wo ich sie annehme, erlebe ich Gemeinschaft mit Christus und Gott. Warum sollte es uns anders gehen im Großen? Christliches Miteinander lebt aus der praktizierten Vergebung. Und da, wo alles zu schön ist, um wahr zu sein, braucht man gar keine Vergebung. Aber ihr Lieben, die Realität ruft uns zu, vergebt einander. Und wir haben diese Vergebung alle nötig. Jeder von uns. Das macht christliche Gemeinschaft aus, sagt Bonhoeffer. Er spricht dann davon auch, dass wir eben auch merken, wir haben es echt auch mit schwierigen Menschen zu tun. Der erste von denen bin ich selbst. Ja? Und er sagt, das ist Paulus, der uns das zuruft, ertragt einer den anderen. Warum muss Paulus uns das sagen? Weil er sagt, das ist echt oft schwierig miteinander. Weil wir so anders sind, weil wir oft so schwierig sind, brauchen wir das, was Christus mit uns tut, auch den anderen gegenüber. Wir müssen lernen, einander zu tragen und ertragen. Das ist christliche Gemeinschaft, ihr Lieben. Und gerade die mir vielleicht nicht so sympathisch sind, gerade die mich regelmäßig enttäuschen, vielleicht auch ohne es zu wissen, muss ich tragen. Und das vierte ist Ergänzung. Wir haben Ergänzung nötig. Wie gut, dass es nicht nur Christus und mich gibt, sondern dass ich eben weiß, dieser Christus, der in mir wohnt, der wohnt auch in dir. Und wir haben einander nötig um Christi willen. Geistliche Miteinander, Gemeinschaft lebt aus dem, dass ich dich brauche. Ich habe dich nötig in deiner Art, in deiner Gabe, auch in dem, wie du mich verletzt, habe ich dich nötig. Aber ob du es glaubst oder nicht, du mich auch. Du hast mich auch nötig. Wir haben einander nötig in unserer Enttäuschung, in unserer Vergebung, in unserem Ertragen und auch in dem, wie wir Gaben leben. Wir haben einander nötig. Das ist eine notwendige Entdeckung und Erfahrung in christlicher Gemeinschaft. Also fern von einem Ideal. Wir merken, das Ideal, das ist nicht so, wie wir es uns oft wünschen, aber die Realität ist umso herrlicher. Die ist herrlich, diese Realität, wenn wir sie leben. Gut, vielleicht um das ein bisschen auch noch mal praktisch werden zu lassen. Wir haben gestern zusammengesessen in einer kleinen Runde auf einer Hütte oben in Grissian in der alten Säge. Es war wunderbar und haben da uns ausgetauscht, einen Tag in der Begegnung mit Gott erlebt. Da kam er ins Gespräch und hat eine eben erzählt, ein ganz praktisches Beispiel von ihrer Musikkapelle, ich glaube in Schenna oben, wo sie erzählt haben, dieses musikalische Miteinander. Und wo sie als Solistin dann mal angefangen hat zu spielen und völlig falsch gespielt hat, einen Takt verschoben hat. Und sie sagt, ich habe in der Kapelle etwas erlebt, das ich noch nie anderswo erlebt habe. Die ganze Kapelle um mich herum hat sich auf mich eingestellt. Und hat ihr Spiel, der Dirigent hat das angeleitet, hat sich auf mich angepasst und ich habe dann gar nicht mehr gemerkt, dass ich falsch gespielt habe. Alles drumherum hat sich auf meine Schwäche eingestellt. Sag ich, das ist ein tolles Bild, Carmen. Ich rede morgen über christliches Miteinander. Sie sagt, ich habe mich noch nie so aufgefangen gewusst musikalisch wie in dem Augenblick. Ihr Lieben, darum geht's im christlichen Miteinander, dass ich mich aufgefangen weiß, da ist ein Miteinander, das sich auch auf meine Schwächen einstellt. Ja, wunderschönes Bild. Ergänzung, ein anderes Bild, das ich mir notiert habe. Heute Nachmittag freuen wir uns auf einen Baseball-Nachmittag. Markus, unser amerikanischer Freund aus der EFK, leitet uns an. Wir haben in Sinnig auf dem Sportplatz ab 2 Uhr einen Baseball-Nachmittag. Kleine Werbeeinlage an der Stelle. Erste Juliwoche laden wir zu einem Baseball-Camp ein. Es kommen amerikanische Christen aus Texas im Trentino und wir wollen auch einige Jugendliche zwischen 11 und 14 aus Südtirol mitnehmen für diese Camps, für dieses Camp, Baseball-Camp am Levikosee. Und jetzt haben wir heute Nachmittag einen ersten Baseball-Nachmittag, auch als Werbegeschichte. Und mir ist extra noch gesagt worden, es sind nicht nur 11- bis 14-Jährige eingeladen, jeder darf kommen. Und ich habe Markus gefragt, Markus, wie ist denn Baseball jetzt auch organisiert und was lernen wir aus dem Baseball über Gemeinde? Und er sagt, Daniel, beim Baseball hat jeder seine Rolle, die ist konkurrenzlos. Es braucht jeden in seiner Funktion und wenn einer ausfällt, bricht alles zusammen. Das ist das Bild von Gemeinde. Du bist nicht ersetzbar. Du bist nicht ersetzbar. Jeder muss seine Rolle einnehmen, sich einbringen mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Sehr schön. Aber noch weiter auf der anderen Seite. Jetzt Bonhoeffer sagt, das darf ja auch noch mal ganz praktisch werden. Und er hat so ein paar Übungen, die er uns empfiehlt. Um das jetzt auch zu leben, einige Übungen in seinem Buch. Und das erste ist eben die Fürbitte. Es ist ja eines, dass wir, das ist ganz furchtbar, sagt Bonhoeffer, eine Unart unter uns Christen, dass wir übereinander reden, hinterm Rücken. Er sagt, das darf überhaupt nicht sein. Da muss ich immer neu auch Buße tun, dass ich nicht leichtfertig über andere Christen urteile und rede. Aber er sagt, dann ist eine andere Sache, die auch zur Gefahr werden kann, und das ist, dass wir das Gespräch miteinander so stark betonen, eben das Gespräch miteinander über Jesus, dass wir das Gebet füreinander verabsäumen. Und er sagt, die Gefahr liegt darin, dass wir eben mehr miteinander über Jesus reden als füreinander zu beten. Übe dich darin ein, dass du mit Jesus über die anderen Christen sprichst. Und bevor wir Probleme miteinander lösen wollen, wie oft habe ich mit Jesus über dich gesprochen? Wie oft habe ich dich gesegnet, für dich gebetet? Und das ist eine Übung, bevor du über etwas mit dem anderen Christen redest, vielleicht auch notwendigerweise etwas klärst, bete erst für den anderen. Und ich glaube, für Menschen, für die wir gebetet haben, mit denen reden wir auch anders. Das ist ein Geheimnis überhaupt auch. Auch in der Mission, in der Evangelisation. Wir sollten lange, bevor wir mit den Menschen über Jesus reden, lange vorher schon mit Jesus über sie reden. Und wenn du nicht mit Jesus über die Menschen redest, hör auf, mit ihnen über ihn zu reden. Es geht aus dieser Zelle, aus der Mitte heraus. Mach es mit Jesus aus. Rede mit Jesus über die Menschen im Kontext der Gemeinde und des Miteinanders, auch in der Ehe. Oh, lolo. Wisst ihr was? Dass ich manchmal auch in der Ehe ja erlebe, dass wir manchmal Momente haben, wo wir den Weg zueinander nicht so finden, wie es sein sollte. Und was tue ich dann? Ich bete für meine Frau. Und weißt du, was meine Frau tut? Sie tut dasselbe, sie betet auch. Und dann trifft man sich bei Jesus. Wenn wir diesen direkten Weg zueinander nicht finden, ist dieser Umweg über Jesus das Beste, was man tun kann. So, also Fürbitte. Übe dich in der Fürbitte. Versuch mal, dich zurückzuhalten, mit anderen Christen über Jesus zu reden, bevor du nicht lange mit Jesus über sie geredet hast. Das nächste, die nächste Übung, sagt er, und das finde ich jetzt ganz spannend, Einsamkeit. Er hat ein ganzes Kapitel über den einsamen Tag. Und Bonhoeffer sagt, wer nicht mit Christus allein sein kann, der macht christliches Miteinander kaputt. Ganz spannend. Wenn du es nicht aushältst, ganz allein zu sein mit Jesus, ist das nicht gesund. Du musst lernen, diese Zelle zu pflegen. Dein Miteinander mit Jesus. Hältst du es überhaupt aus, auch mal ohne andere Christen zu glauben? Weil, sagt er, das ist ja das Normale, dass wir eben nicht immer Christen um uns herum haben. Schaffst du es auch mal in einer Zeit ohne andere Christen, deinen Glauben zu leben? Jesus zu lieben, mit ihm im Gespräch zu sein? Oder brauchst du ständig andere Christen um dich herum? Er sagt, es ist normal, Gemeinschaft haben zu wollen, aber es ist ungesund, wenn wir nicht in der Lage sind, allein zu sein. Und manchmal muss Gott uns die Gnade von unfreiwilligen Einsamkeiten schenken. Manchmal brauchen wir Erfahrungen der Einsamkeit, die wir nicht selbst gesucht haben. Und Einsamkeit darf dir dienen. Denn sie fördert deine wichtigste Gemeinschaft. Und das ist deine Gemeinschaft mit Christus. Deshalb sagt er, übe dich ein. Einmal im Monat, vielleicht einen Tag allein, einen halben Tag allein. Geh alleine in die Stille mit Jesus und pflege, wie auch immer, deine wichtigste Gemeinschaft. Und zwar das Erich-Christentum mit Jesus, er und ich. Dann eine dritte Übung, und das ist für uns evangelische Freunde jetzt ein etwas ungewohnter Begriff. Das ist die Beichte. Bonhoeffer sagt, wir sollten die Sache mit der Beichte nicht unseren katholischen Freunden überlassen. Das haben wir Christen als evangelische Christen genauso nötig. Und er sagt, Beichte bedeutet, ich brauche den anderen Christen. Auch im Sinne der Vergebung, im Sinne des Bekenntnisses. Und das ist Seelsorge. Wir würden diesen Begriff vielleicht eher übersetzen mit Seelsorge. Seid einander Seelsorger, Priester, priesterliches Gegenüber, indem ihr einander die Beichte abnehmt und einander die Vergebung zuspricht. Warum sagt er? Das hat damit zu tun, und jetzt kommt wieder so ein knackiger Bonhoeffer-Satz aus seinem Buch, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Oh, sagst du, komisch, ist doch derselbe Jesus. Ja, ja, sagt er, ist derselbe Christus. Aber ich erlebe ihn stärker, wenn ich ihm in dir begegne, als wenn ich mit ihm allein bin. Auch ganz spannend. Also nach dem einsamen Tag, ich und Jesus allein, sagt er, bleib da nicht die ganze Zeit, such dir auch das Gegenüber, weil du musst auch mal beichten. Und ich weiß nicht, wann du das zum letzten Mal getan hast, dass du einem anderen Christen einfach mal dein Herz mit all dem Schmutz und all dem, was dir Not macht, geöffnet hast. So verstehe ich Seelsorge. Dass ich sage, öffne dich, ich bin einfach nur das Ohr Jesu und der Mund Jesu und ich habe die Gabe des Vergessens, sage ich immer. Aber lass es mal raus. Und ich bringe es dann mit dir und für dich vor Jesus. Und ich darf dann der Mund Jesu sein und Jesus spricht dir zu, es ist alles vergeben. Und Bonhoeffer hat das gelebt. Sie haben Zweierschaften gelebt auf ihrer Bibelschule dort. Er hatte einen seiner Schüler gebeten, sein Beichtbruder zu sein. Und sie haben regelmäßig miteinander sich Schuld bekannt und Vergebung zugesprochen. Einfach im Sinne der Seelenhygiene oder der Herzenshygiene. Aber dieses Prinzip finde ich toll. Ganz, ganz wichtig. Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Übrigens, entschuldigt, lieben Frauen, wenn ich Bruder sage, meine ich immer auch die Schwestern. Aber ich hoffe, das wisst ihr. Ja? Aber das sind die, die aus dem gleichen Mutterleib kommen, das griechische Wort im Neuen Testament. Das sind Geschwister. Das sind andere Christen. Also, das ist eine Übung. Und dann als letztes hier, ich habe es jetzt für mich zusammengeschrieben in Ora et Labora. Er hat ein Kapitel über den gemeinsamen Tag, nennt er das, den gemeinsamen Tag. Und er meint jetzt damit Alltag. Wie kann sich christliches Miteinander im Alltag gestalten? Und er sagt, eine wichtige Botschaft für ihn ist, es ist ganz wichtig, dass sich der gelebte Glaube mit dem gelebten Leben verbindet. Wir sind nicht fürs Kloster geschaffen, sagt er. Wir sind nicht für den Gottesdienst am Sonntag geschaffen. Der Gottesdienst soll uns dienen in der Woche. Wir sind geschaffen, um 6 Tage zu arbeiten in einer feindseligen Welt geistlich. Dafür sind wir geschaffen, berufen. Das ist das Normale, dass wir normal arbeiten. Und seine Frage ist jetzt, wie kann sich das christliche Miteinander in einem regelmäßigen Alltag gestalten? Und da sind wir auch als Vivid am Üben, am Lernen. Wie kann das sein, dass wir unsere Gebetszeiten haben? Dass wir unsere Aufgaben immer wieder auch strukturieren? Da wäre Inspiration für ein Familienleben drin. Er spricht von Tagesanfang und Tagesabschluss. Wie können wir kreativ dem Wort Gottes Raum geben? Das ist ein bisschen so klösterliche Struktur. Wie können wir unsere Gebetszeiten haben, Raum geben für den Psalm, für das Gebet, für die Anbetung? Tischgemeinschaft, oh ihr Lieben, das wäre ein Thema. Christliche Tischgemeinschaft. Ihr Lieben, Tischgemeinschaft kann ein kleiner Gottesdienst sein. Dass wir sowas neu leben, dass wir lernen, den Glauben ins Leben hineinzuholen. Das ist hier so eine Übung, da halte ich mich jetzt nicht allzu viel auf. Aber soweit einige Impulse, Anregungen von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Büchlein Gemeinsames Leben. Und ich lasse das münden in dem Epheser Kapitel 4. Es mündet bei einem Wort aus Epheser 4, 15, das Silke und ich uns als Verlobungsvers gewählt haben vor 30 Jahren. Und ihr Lieben, übrigens, wir haben vor 2 Monaten, unseren 30-jährigen Verlobungstag nochmal ganz bewusst gefeiert. Meine Frau hat doch tatsächlich behauptet, ich hätte ihr damals keinen ordentlichen Antrag gemacht. Dann hat sie gesagt, ich will nochmal einen ordentlichen Antrag. Den hat sie gekriegt. Mit allem drum und dran. Und das ist unser Wort, das wir uns damals vor 30 Jahren gewählt haben, aus 4 Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, durch Christus, ja? Christus ist die Mitte. Wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß, auch der Grenze, seiner Kraft. Und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Damit habe ich uns jetzt, ich denke, vielleicht nicht die wichtigsten, aber für mich wichtigsten Verse aus Kapitel 4 gelesen. Aber wer das noch heute nachklingen lassen möchte, lest euch Epheser 4, wo es um dieses Miteinander geht. Und ihr werdet feststellen, es ist alles da drin. Es ist eine Gemeinschaft aus Christus heraus in den verschiedenen Kreisen und Ebenen der Gemeinschaft. Es ist ein Miteinander Glauben teilen, ein Miteinander wachsen und reifen. Es ist ein Miteinander dienen und sich einbringen. Es ist ein Miteinander Zeuge sein und missionieren. Es ist ein Leben teilen. Und dazu müssen wir lernen, dass wir uns der Realität stellen. Keine Ideale pflegen, sondern einfach so, wie es ist, in Christus uns zum anderen Christen verbunden wissen. Manchmal dient dazu mehr Distanz als Nähe. Alles gut. Und manchmal hilft uns sogar die Enttäuschung, dass wir wieder klar sehen. Und wenn wir wissen wollen, wie wir das einüben können, da haben wir einige Hilfe. Und Herr Jesus, wir wollen dir einfach von Herzen Danke sagen, dass wir hier über etwas reden, das du uns schenkst. Und ich danke dir für das Geheimnis, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen, Jesus, und durch dich mit Gott, dem Dreieinigen, mit Vater, Sohn und Geist. Es ist ein Geheimnis, das wir nicht fassen können. Aber wir danken dir, dass du uns dieses Geschenk von Gemeinschaft machst. Und Herr Jesus, dass du dich als die Mitte dieser Gemeinschaft verschenkt hast an uns. Und so möchten wir lernen, immer neu uns auf dich auszurichten und von dir her zu denken. Danke, dass du uns den Bruder und die Schwester oft schenkst als wunderbare Menschen, die uns sympathisch sind und uns Freude machen. Aber danke, dass du uns auch manchmal die anderen Christen zumutest. Und dass du uns auch Enttäuschungen zumutest. Dass du auch anderen zumutest, dass ich sie enttäusche. Und Jesus, dass das alles keine Katastrophe sein muss, weil du sagst, so ist das Leben. Aber es braucht diesen Christus in der Mitte und immer neu diese Vergebung und dieses Tragen. Und so bete ich, Herr, für diese Gemeinde hier, die gerade auch auf diesem Weg ist, sich da auch ganz neu zu überlegen, was macht uns aus, wie wollen wir Gemeinschaft leben. Ich bete, dass du diese Dinge anwendest für sie, dass du diese Gemeinde segnest, aber jeden von uns in seinen Arten von Gemeinschaften. Herr, lass dieses Wort seinen Platz finden und wende du es durch deinen Heiligen Geist für uns an. Amen.